wird es deutlich, dass du in der Infrastruktur im Wettbewerb bis 20.000 DFL-Infrastruktur, so wie jetzt ist, der Standort keine Chance hat. Punkt. Ende. So, und wenn ich das jetzt verändere, will also eine entsprechende Struktur schaffen, dass ich wettbewerbsfähig bin, in diesen, also dass nach den schwarzen Zahlen da rote raus werden, die die Bedingungen erfüllen, dann muss ich mich daran orientieren. Punkt. Ende aus.
Brückengeflüster. Der VfL-Podcast der NOZ.
Brückengeflüster, eine neue Folge des Podcastes zum VfL Osnabrück, und wir sprechen über das, was die Fanszene des VfL, aber bei weitem nicht nur die, sondern eigentlich auch die gesamte Stadtgesellschaft beschäftigt, nämlich über die Bremer Brücke und den angedachten Neubau von drei Tribünen dort. Er war Thema im Finanzausschuss der Stadt Osnabrück gestern Abend. Da war unter anderem meine Kollegin Susanne Vetter, die ich als allererstes herzlich begrüße und die gleich berichten wird, was da so passiert ist und der aktuelle Stand jetzt ist. Und dann haben wir beide uns natürlich noch geballte Erfahrungen besorgt heute für diesen Podcast. Einmal den geschätzten Kollegen Harald Pistorius, der aktuell an einem Buch über den VfL Osnabrück schreibt und damit auch die Stadiongeschichte sich, glaube ich, auch vor seinem eigenen geistigen Auge nochmal perfekt rekapitulieren und wieder vergegenwärtigen konnte. Und wir können jetzt schon sagen, wir haben einige schöne Anekdoten aus der Vergangenheit gefunden. Die Bremer Brücke war nämlich bei weitem nicht immer in Besitz des Vereins und war auch schon in der Vergangenheit das eine oder andere Mal an der einen oder anderen Stelle baufällig. Und dann kann man ja auch über Lösungen sprechen, die da gewählt worden sind. Und last but not least begrüßen wir im Studio Helmut Kalthoff. Manche sagen Sportdirektor beim VfL Osnabrück, wir sagen Co-Trainer und vor allem mehrmals Manager. Hat auch gearbeitet für Preußen Münster, was an dieser Stelle besonders interessant ist, weil da soll ja auch ein neues Stadion gebaut werden unter ein bisschen anderen Voraussetzungen. Und der Vergleich dieser beiden Orte kann uns vielleicht ein bisschen weiterhelfen bei der Frage, wo stehen denn am Ende die Vereine auch im Wettbewerb der Infrastrukturen, die ja dann auch wieder zurückstrahlt in den sportlichen Bereich. Ich sage in die Runde ein ganz herzliches Hallo.
Hallo.
Hallo. Guten Tag.
Guten Tag. Ja, Susanne, du darfst anfangen. Was war los gestern? Finanzausschuss. Ja. Es ist ja im Prinzip nichts passiert, außer dass jetzt der Rat entscheiden soll.
Richtig. Du, mein lieber Kollege Benjamin Kraus, jetzt stelle ich ihm auch mal vor, das habe ich beim letzten Podcast nämlich vergessen, warst ja auch mit dabei und hast es verfolgt. Ja, genau, der Finanzausschuss hat zum zweiten Mal über die Beschlussvorlage, die jetzt in den Rat geht, getagt und drüber geschaut. Es sind 47 Fragen seit der letzten Sitzung gestellt worden von den Fraktionen, die auch beantwortet sind, von der Stadtverwaltung, aber auch mit Hilfe des VfL Osnabrück. Und ich glaube, bei einigen hat das auch für eine große Klarheit gesorgt. Trotzdem war es so, dass man das eben ohne eine Beschlussempfehlung jetzt weiterreichen wollte. Und Frau Pötter, die zum Schluss nochmal das Wort ergriffen hat, hat auch erklärt, dass das von vornherein schon so angedacht war. Denn dafür ist dieses Thema einfach zu groß und zu wichtig, als dass man im Finanzausschuss jetzt sagen würde, so, das geht durch und dann hebt man im Rat nur noch die Hand oder eben nicht. Also sprich, das wird dann nochmal eine intensive Diskussion geben am 1. Oktober. Um was geht's? Es geht um eben die geschätzten 67,7 Millionen Euro am Ende. Aber vor allem geht's jetzt erstmal um die Freigabe der Planungskosten. Das sind 6,95 Millionen Euro, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe, die jetzt erstmal freigegeben werden sollen dann in dieser Beschlussvorlage, um die Planung voranzutreiben, um eine Sanierung an der Bremer Brücke, sprich einen Neubau der Tribünen Ost, Süd und West umzusetzen. Ja, und was hat sich da gestern getan? Also wir haben eine rege Diskussion, eine rege Debatte erlebt und man kann es vielleicht so zusammenfassen, die CDU-Fraktion hat mit Sicherheit die größten Signale der Unterstützung gesendet. Bei SPD, Grünen, Volt, also in dem Bereich war es auch so, dass man zumindest vorsichtige Signale gesendet hat, dass man diesen Beschluss dann im Rat auch zustimmen wird, aber es gab da auch natürlich immer noch Nachfragen und vor allem auch den Hinweis, Moment, wir müssen noch einige Sachen machen und müssen da noch unsere Hausaufgaben machen, so viel unter anderem das Wort, müssen noch ein bisschen prüfen, intensiver noch in diese Beschlussvorlage reinarbeiten, die ja doch einige Seiten umfasst, aber da waren die Signale da. dass man das zu einem guten, wie es hieß, einem guten Abschluss bringen wird am 1. Oktober in der Ratssitzung. Anders verhält sich es bei FDP, UWG und den Linken. Da war es ganz klar, da wurde dann gestern schon thematisiert, nein, wir werden nicht zustimmen aus den verschiedensten Gründen. Vor allem eben, weil man diese Investition dort in den Profifußball nicht setzen möchte.
Harald, das Thema hat ja super schnell Fahrt aufgenommen. Wenn wir mal ein halbes Jahr zurückdenken, als einfach ganz normal gespielt worden ist an der Bremer Brücke mit Dach. Schon Wahnsinn, was seitdem jetzt passiert ist, innerhalb von ja, wenigen Wochen und Monaten. Ne?
Also ich will ja nicht behaupten, dass jemand die Holzleimbinder mutwillig angesägt hat oder so. Ganz bestimmt nicht. Aber letztlich war das der Fakt, der die Diskussion erheblich dynamisiert hat und so weit gebracht hat, dass man jetzt, ich muss sagen, ja kaum eine Diskussion über die Frage führt, soll man überhaupt so eine Summe in dieser Zeit, in der Kommunen auch in wirtschaftlicher Zwangslage sind, soll man die investieren? Die Diskussion findet ja auch im Rat, glaube ich, beziehungsweise in den Ausschüssen bisher nicht wahrnehmbar statt. Aber wenn das so ist, und ich interpretiere die Anzeichen aus den Ausschüssen, auch aus den Finanzausschüssen, ganz klar so, dass die Kommunalpolitiker jetzt natürlich in vollem Umfang ihrer Pflicht gerecht werden wollen, alles sorgfältig zu prüfen, bevor man einer solchen Ausgabe zustimmt, dass aber die Grundtendenz, das ist zu spüren, doch da ist dieses Projekt jetzt durchzuwinken. Da will man jetzt Nägel mit Köpfen machen, um eine Zukunft des Profifußballs am Standort in Osnabrück zu gewährleisten. Und das mit einem, wie ich finde, wagemutigen Bauprojekt.
Das, was passieren muss, ist ja völlig klar, weil also ich glaube, wir sind uns alle am Tisch einig, dass die Option, nichts zu machen, auf jeden Fall dazu führen würde, dass es halt kein Profifußball mehr in Osnabrück geben kann, dann in absehbarer Zeit zumindest, weil dann die Bremer Brücke abgängig wird und am Ende gesperrt wird und kein vergleichbarer Platz dafür da ist. Aber die Frage ist natürlich interessant, ist es denn richtig, am Standort zu bleiben oder müsste man nicht vielleicht doch nochmal Kopf weiten sozusagen, die Gedanken weiten und überlegen, was gibt es denn eigentlich sonst noch für Möglichkeiten? Und vielleicht hilft es ja genau da, über den Tellerrand hinaus zu gucken und nach Münster zu schauen. Und zu der Frage würde ich gerne Helmut Kalthoff in die Diskussion reinnehmen, der in Münster wohnt, deswegen auch den SC Preußen mindestens, intensiver verfolgt, als wir hier Osnabrücker hier das im Alltag tun. Und da ist ja am Montag auch ein entscheidender Termin gewesen für den dortigen Stadionneubau. Vielleicht können Sie einfach mal berichten, wie dort der Stand ist gerade.
Ja, es ist also eine finale Entscheidung gefällt worden von der Politik bezüglich Finanzen etc. pp. Die Inhalte des Stadions ist ja auch ein vorhandenes Stadion, was ja erneuert wird in entsprechenden Abschnitten und mit einer Gesamtkapazität Oberkante von 20.000. Und mit entsprechenden Möglichkeiten der Vermarktung, da hat man ein sehr interessantes Projekt geschaffen, was also einen Spielraum gibt für den Standort Münster in dem gesamten Konzert der DFL des bezahlten Fußballs bundesweit.
Ist ja auch spannend, die Entwicklung dort gewesen, weil das jetzt am Standort gebaut wird und wie gebaut wird, stand ja auch ganz lange nicht fest. Ne? Wenn ich mich richtig erinnere, ging es ja los mit einem gewissen Walter Seinsch, der kam und gesagt hat, lass mal irgendwo auf irgendeiner Wiese neben der Autobahn ein komplett neues Stadion hinstellen.
Ja, das war natürlich eine andere Personalkonstellation. Das war das Stadion oder der Standort Bösensell. Und das war von Herrn Seinsch, der das als Mäzen machen wollte, praktisch auf der grünen Fläche etwas Neues. Das ist aber dann politisch nicht durchsetzbar gewesen. Und Seinsch selber hat sich auch durch berufliche Dinge aus dem ganzen Bereich komplett zurückgezogen. Der war ja Mäzen irgendwo in
Augsburg.
In Augsburg, ja.
Genau.
Aber so reichlich schon her, dass das war, ne?
Ja. Gut, wir müssen jetzt nicht noch weiter in die Vergangenheit
gehen,
als an der Hammerstraße die großen Pläne mit dem, was war das, ein Einkaufszentrum inklusive Stadion gebaut werden sollte. Ne?
Ja. Gab ja, glaube ich, auch noch mal einen dritten Standort irgendwo am Hafen in der Nähe, glaube ich.
Ja, das war aber mehr Spielwiese.
Ja, bevor wir jetzt vielleicht mal...
Da war er wieder.
Bevor wir gleich mal gucken, wo es denn in Osnabrück auch Standorte gegeben hat und die eine Diskussion waren, Vielleicht, was spricht denn aktuell dafür, das an, in Münster an diesem Standort zu machen, aus Ihrer Sicht?
Ja, so wie die gesamte Situation sich in Münster entwickelt hat, dass der Standort 20.000 mit dem vorhandenen Bebauungsplan da was gemacht werden kann, sodass also genügend Gestaltungsmöglichkeiten da waren von den Inhalten. Und das haben die also in einer sehr intensiven, wenn man das Ergebnis sieht, in einer sehr intensiven Sache komplett in den Kulissen, ohne Öffentlichkeit, von der Struktur her top gelöst und haben im Prinzip nur Zustimmung. Es hat keine große Kritik gegeben, also haben sich, wenn man so schön sagt, alle in den Arm gelegen, dass das Ding jetzt durch ist. Auch die Finanzierung. Die Stadt hat also von sich aus nochmal einen Betrag draufgelegt, dass jetzt das gesamte Konzept konzipiert und finanziert ist.
Was aber auch immer so einen Kick erhält durch sportlichen Erfolg.
Ja gut, das ist nachher mit, ob der, wer das Stadion jetzt unterhält etc. pp. Aber von der Infrastruktur her, das sind hier die entscheidenden Punkte, bedeutet das natürlich auch Einnahmen für Preußen aus dem Spielbetrieb und gewerbliche Nutzung innerhalb des der restlichen 300 Tage, wie viel das im Jahr sind, was nicht unerheblich ist. Denn da kommt dann schon einiges zusammen, wenn da einer mit seiner Firma eine Sitzung macht innerhalb der Woche oder sowas. Dafür kriegen die jetzt eine Infrastruktur und das ist absolut on top.
Gehen wir gleich ein bisschen tiefer rein. Dann können wir nämlich auch klären, warum Sie genau diese Pläne in Münster für ja auch für die Zukunft zielführend halten. Vielleicht ein Satz noch vorab. Spannend ist ja schon, und das ist vielleicht auch das, was du meintest, Harald, also Politik und Fußball in Münster waren ja jetzt nicht immer die besten Freunde. So viel kann man ja auf jeden Fall, glaube ich, auch aus der Distanz von Osnabrück sagen. Und jetzt ist es ja so, dass die Stadt im Prinzip den ganzen Bums bezahlt. Das ist ja schon eine erstaunliche Entwicklung. Ja,
natürlich. Das ist ein Zeitfaktor, wo dann eben mit der Entwicklung insgesamt, was jetzt mit dem Stadion gemacht wird, mit den 20.000, man die Leute überzeugt hat und hat sie alle mitgenommen. Das muss man so sagen. Also die hauptberuflich Handelnden, die das Ganze gemacht haben, die in der Öffentlichkeit da in den letzten halben Jahren oder was überhaupt sich nicht geäußert haben, die haben schon ein Top-Produkt erarbeitet und abgeliefert. Das muss man schon sagen.
Mhm. So, und jetzt versuchen wir mal ein bisschen ins Detail reinzugehen, warum das denn in Münster so cool ist. Herr Kalthoff, Sie haben sich schon seit ganz langer Zeit immer wieder mit dem Thema Stadien im deutschen Profifußball beschäftigt, haben verschiedene Kategorisierungen aufgestellt. Ihre These ist, auch übrigens nachzulesen bei uns auf der Homepage, weil wir auch eine Serie zum Thema Stadien gemacht haben, die sich daran dankenswerterweise, das um auch das ganz deutlich zu sagen, vielen Dank, sich daran auch sehr, sehr angelehnt hat, um verschiedene Vergleiche zu ziehen. Sie sagen, Gesamtkapazität ist im Wettbewerb natürlich jetzt eine gewisse Gesamtkapazität, muss rein aus lizenzrechtlichen Gründen da sein. Wir wissen alle, zweite Bundesliga mindestens 15.000 Plätze. Aber natürlich muss man auch Tickets verkaufen grundsätzlich. Aber Sie sagen vor allem, wir brauchen eine gute Stehplatz-Sitzplatz-Ratio und wir brauchen vor allem im Bereich gewerbliche Nutzung eine ordentliche Kapazität, einfach deswegen, weil der Verein, der das Stadion betreibt, dann dort sich die maximalen Einnahmen rausholen kann. Wir hatten ja selber auch mal eine Rechnung aufgemacht, 500 VIP-Plätze mehr, vielleicht 1,5 Millionen Euro mehr Einnahmen für so einen Fußballclub. Mal überschlagsweise einfach als Zahl in dem Raum. Warum sind in dieser Hinsicht die Pläne in Münster so gut?
Es ist relativ einfach, wenn wir also die Kategorie nehmen, generell bundesweit im Fußball, in der DFL, bis 20.000. Damit ist die Grundbedingung in Münster abgesichert. Die Grundbedingungen liegen bei 15.000 Gesamtkapazität, davon 8.000 Sitzplätze. Und das haben die in Münster in der Form geregelt, dass sie jetzt grob geschossen eine Regel haben von 19.000. haben dann ungefähr die Hälfte, 9.500 Sitzplätze, 9.500 Stehplätze mit einem sensationellen Konzept, einem neuen Konzept, dass die Leute nicht durch ein Loch oben reingehen, sondern von oben haben die Architekten also eine Superkiste entwickelt.
Das Thema Mundlöcher nicht in der Fankurve, ne? Das,
in der eigenen, wo die eigenen Fans stehen, für 8.700 Leute, also das ist schon so, wenn man das dann sieht, eine tolle Geschichte, die da gemacht haben. gemacht haben.
Ein Einwurf immer noch, soweit ich das gesehen habe, auf den, die Laufbahn kommt ja weg, oder?
Komplett reines Fußball.
Natürlich Fußball. Echter Sprung dann auch, wenn man es, ja, da muss man ja sagen.
So, und das bedeutet also, dass vom Stadion her in der gegenüberliegenden Seite eine Sitzplatztribüne kommt neu mit, weiß nicht, 2700 Sitzplätzen, wo nochmal Business Seats und Logen reinkommen. Das Gleiche, was sie jetzt auf der im Bestand haben, sodass sie also die Möglichkeit haben, dass sie von den 9.500 Sitzplätzen 1.800, 1.900 Business Seats und Logen haben, was natürlich richtiges Geld bringt in der Refinanzierung. Das ist, glaube ich, der entscheidende Schlüssel. Klar, bei einem Stadion, was man komplett neu plant, kann man solche Sachen machen. Und wenn ich die Vereine nehme in der DFL-Infrastruktur, die unter 20.000 liegen, dann ist das ein Stadion, wo haben die anderen nicht. So, das muss man deutlich sagen. Das ist ja überschaubar, wenn man das miteinander vergleicht.
Ja, genau, 1900 gewerbliche Nutzungsplätze. Wir haben die Liste hier vorliegen, ist auch abrufbar auf Ihrer Homepage, Helmut Kalthoff Stiftung mit Bindestrichen jeweils getrennt.de für die Zuhörer, die es interessiert. 18 Stadien bis 20.000 im bundesweiten Profifußball erfasst. Eben die Kategorien in die der VfL Osnabrück auch unterwegs ist. Und ja, da wäre eben Preußen Münster, was die gewerbliche Nutzung angeht, tatsächlich führend. Die nächsten wären dann Ingolstadt, 1680, wobei man da mit Sicherheit auch die Frage stellen kann, sind die denn alle verkauft in der dritten Liga? Also ja, Plätze, gut, die vorhanden sind.
Fakt ist, in der
Infrastruktur uninteressant ist nicht, aber es geht um die Möglichkeiten. Ja. Wenn man dann Heidenheim sieht mit 1550, die spielen jetzt Bundesliga, da kann man dann schon davon ausgehen, dass sie dort einiges eben auch erlösen und dass das dann der Grund ist, warum man halt auch Bundesliga spielen kann mit einem 15.000er Stadion.
Wobei man da natürlich dann, wenn man ins Detail hineingeht, berücksichtigen muss, dass die 1550 von 4.500 Sitzplätzen sind die Relation. Aber das sind dann Probleme von vor Ort. Und wie ich das so mitbekommen habe, gibt es ja da auch Überlegungen, das zu verändern, wo also dann auch die entsprechende Sitzplatzanzahl erweitert wird. Aber wie das im Detail ist, weiß ich nicht da.
Jetzt wollen wir mal den Blick wieder mal zurücklenken auf Osnabrück und da gibt es ja auch schon Pläne, mit denen Sie sich auch schon ein bisschen vertraut gemacht haben, so wie ich das mitbekommen habe. Wo würden Sie denn dann Osnabrück in Ihrer Liste ansiedeln?
Ja, also der VfL ist ja hier in der Liste, die ich hier gemacht habe, mit der Infrastruktur mit aufgeführt und ist nicht entsprechend gekennzeichnet, dass er die Bedingungen erfüllt. Das bedeutet, an der Stelle im Wettbewerb hat er keine guten Karten, im DFL-Fußball zu spielen.
Wir sehen die aktuelle Situation. So momentan müssten es laut aktuellen Auskünften der Geschäftsführung, also von Michael Welling, so 750, 800 VIP-Plätze sein, die sie vermarkten können, die auch ausvermarktet sind. Was natürlich schon in der unteren Hälfte auf jeden Fall ist, in diesem Stadionvergleich bis 20.000. Und weshalb ja auch jetzt mit dem Umbau der drei Tribünen, der geplant wird beim VfL Osnabrück, an dieser Ratio gearbeitet werden soll. Also nicht nur an der Stehplatz-Sitzplatz-Ratio. Gerade haben wir geschossen 10.000 Stehplätze, 6.000 Sitzplätze. Das soll dann eher verändert werden in 8.000 zu 8.000. Also eine klare Steigerung hin zu den Sitzplätzen, trotz der Tatsache, dass es im Westen auch noch einen kleinen Stehplatzbereich geben soll. Die Diskussion haben wir begleitet. Aber vor allem soll es in künftig 1.750 Plätze für die gewerbliche Nutzung geben. Das wird also zumindest
für VIP-Plätze und Business Seats. Mhm.
Genau, richtig. Das wird zumindest angepeilt. Wäre für Osnabrück ja schon auf jeden Fall eine Verbesserung. Aber warum sagen Sie, Herr Kalthoff, es reicht trotzdem nicht, um den ganz großen Wurf zu machen und in eine Kategorie, die Sie aufgestellt haben, zu kommen, dass man sagt, da kann man schon etablierter Zweitligist werden?
Ja, das ist eine relativ einfache Kiste. Ich kann jetzt zurzeit nur davon ausgehen, in dieser Auflistung, wie der aktuelle Stand ist, mit 1600 oder 10.300, 6.300 Dings und davon 610, lass es 700 sein, das ist ja jetzt nicht der aktuelle Stand. Mit diesem Zahlenmaterial wird es deutlich, dass du in der Infrastruktur im Wettbewerb bis 20.000 DFL-Infrastruktur, so wie jetzt ist, der Standort keine Chance hat. Punkt. Ende. So, und wenn ich das jetzt verändere, will also eine entsprechende Struktur schaffen, dass ich wettbewerbsfähig bin in diesen, also dass nach den schwarzen Zahlen da rote raus werden, die die Bedingungen erfüllen, dann muss ich mich daran orientieren. Punkt. Ende aus. Und darüber wird ja jetzt diskutiert, was man hinbekommt und nicht hinbekommt und ob man 1700 Business Seats und Logen da hinbekommt, das wird man dann ja sehen, wo die sind und wie die sind, weiß ich nicht. Das ist ja, ich habe da noch keine Pläne gesehen, das kann ich auch nicht beurteilen, ist auch nicht jetzt mein Ding. Fakt ist nur, der aktuelle Stand ist so, dass an der Bremer Brücke Stand heute mit dem, was man so hört, dass man da entsprechend mit dem Bedingungen von der Infrastruktur her Probleme hat.
Und wir können ja vielleicht auch sagen, die Bremer Brücke ausbauen, ja, es ist möglich. Man kann diese Faktoren ein bisschen verändern, ein bisschen verbessern. Also es kann mehr Sitzplätze geben, es kann auch mehr VIP-Plätze geben. Aber der entscheidende Punkt ist ja, und ich glaube, darüber wollen wir auch jetzt in den nächsten Minuten dieses Podcasts gerne ein bisschen diskutieren. Der entscheidende Punkt ist ja der, die Ausbaumöglichkeiten sind begrenzt. Also man wird wahrscheinlich nicht, wie in Münster, annähernd die 20.000 erreichen bezüglich der Gesamtkapazität. Und man nimmt sich ja vor allem die Chance, auch weiter zu wachsen, weil das Wohngebiet außenrum einfach die natürlichen engen Grenzen setzt. Kann man deshalb vielleicht sogar schon sagen, boah, Bremer Brücke, egal wie man es dann am Ende macht, aber ein etablierter Zweitligist wird man da sowieso nicht mehr?
Also es wird schwierig. Fakt ist, so wie ich das vom Kopf her entwickelt habe, Top 40 zu spielen in der Gesamtkonstruktion, das ist ja nicht negativ. Das bedeutet auch, das sind ja Investitionen in die Infrastruktur. Dazu kommen ja dann anschließend im Tagesgeschäft die Umsetzung mit Personalentscheidungen. Das bedeutet natürlich, wenn ich gute Personalentscheidungen fälle und vernünftige Bedingungen habe, Arbeitsbedingungen habe für die tägliche Arbeit in dem Bereich, ich durchaus die Chance habe, auch da drin zu spielen. Nur die Voraussetzung im Vergleich, im Wettbewerb zu anderen Standorten, die ist dann eben eine andere.
Wir können es ja kurz auf den Punkt bringen. Ne? Es gibt 15 Stadien mit bekannten Clubs, die dort bespielt werden, die über größer als 40.000 sind. Dann kommen weitere über 20 dazu, die in der Kategorie 20 bis 40.000 von Ihnen erfasst worden sind. Richtig. Allein durch diese großen Stadien wäre ja rein theoretisch schon die erste und die zweite Liga komplett besetzt, wenn man es jetzt mal so umsetzen
würde. Ja gut, aber da gibt es ja genügend Beispiele, dass eben die Größe des Stadion nicht dann die Garantie ist, dass ich in welcher Klasse ich spiele.
Ja, haben wir Heidenheim gerade ja genannt als Beispiel.
Ja, oder Aachen als Beispiel. Das andere Beispiel, ein großes Stadion, über 30.000 und dann waren 8 oder 9 Jahre da oben nicht vertreten.
Das stimmt. Also deswegen, es gibt auch den umgekehrten Weg. Also kein Mensch kann ein großes Stadion mit irgendwelchen VIP-Kapazitäten hinsetzen und sagen, okay, dann läuft alles von selbst. Das ist eben genau die wichtige andere Seite der Medaille. Aber es würde halt schwerer werden, wenn man sich limitiert auf den Platz, den die Bremer Brücke halt naturgemäß nur zur Verfügung stellt. Und deswegen ist ja jetzt vielleicht die entscheidende Frage, ist das dann überhaupt eigentlich alles so clever?
Ich habe es hier gesehen, du hast Harald angeguckt.
Das kann ich nicht beurteilen. Ich weiß nicht, kennt ihr denn schon irgendwelche Pläne, wie das dort alles entstehen soll an der Bremer Brücke? Ich habe mich damit noch nicht konkret beschäftigt. Deswegen kann ich die Frage eigentlich noch gar nicht beantworten. Denn ich vermute nur, dass dieses Bauen in einem engen Bestand, der auch die ein oder andere unangenehme Überraschung, ne? Also ich glaube nicht, dass sie Ölquellen finden, aber die werden irgendwo an Grenzen stoßen und müssen umplanen. Das kann ich mir schon doch vorstellen. Und da liegen ja auch Risiken drin. Man könnte auch fragen, was ist denn das große Plus, wenn man dort an dem Standort versucht, die bestmögliche, die dort bestmögliche Infrastruktur herauszuholen. Die ist dann, wie Herr Kalthoff ja gesagt hat, wie Helmut gesagt hat, limitiert. Aber es ist das Optimum an dem Standort. Aber dann muss es doch etwas geben, was diesen Standort so wertvoll macht, dass man sich in der Möglichkeit, ein bisschen größer zu denken, beschneidet. Warum macht man das? Und das ist ja im Moment die Tendenz, dass über ein, dass die Alternative, ein neues Stadion an einem anderen Standort zu bauen, wird nicht diskutiert. Und interessant ist auch, dass die Leute nicht darüber reden wollen. Manfred Hülsmann, der ehemalige Präsident, der ja einen klaren Plan hatte, auf der anderen Seite der Bahnlinie in der Verlängerung der damaligen fürs Jugendleistungszentrum geplanten Fläche in der Gartlage, einen relativ klaren Plan hatte, dort ein tiefer gelegtes Stadion zu bauen, das dann auch in der Lage sein könnte, so ein bisschen den Geist der Bremer Brücke über diese kurze Distanz zu retten. Was man auch immer davon gehalten haben mag, es war zumindest eine Idee. Ist kein Thema mehr. Niemand spricht mehr vom Limbeck als Standort, von der Fläche und von den Voraussetzungen. Zumindest bei dem, was wir wissen, muss das keine schlechte Wahl sein. Und es gab früher auch noch andere Standorte, die im Gespräch waren für Trainingszentrum, Leistungszentrum. Helmut, das weißt du auch, in Helland, das ist jetzt nicht stadionreif, glaube ich, aber also, dass man darüber nicht zumindest nachdenkt, denn das müssen wir doch mal festhalten. Was jetzt an der Bremer Brücke, wenn das optimal geschieht, was geplant ist, finanziert wird, es keine bösen Überraschungen gibt, dann wird damit ein Status erreicht, der die Einnahmenpotenziale um wie viel erhöht? Pro Jahr, pro Saison in der Spitze der dritten Liga oder auch in der unteren Hälfte der zweiten Bundesliga? Zwei Millionen?
2-3 Millionen.
Ja. So. Ist es das wert?
Spannende Frage, auf jeden Fall. Jetzt, vor allem, weil wir jetzt ja, also es, die Frage, dass es Alternativstandorte so gar nicht gegeben hätte, ist ja definitiv interessant. Also du hast jetzt zwei genannt. Hier in Helland kam
auch noch dazu. Helland hast du auch noch gesagt, das ist das, wo Globus, ne, dieses Gelände, damit genau. Man so einsortieren kann. Vielleicht sogar das Wahrscheinlichste gewesen wäre. Ne?
Ja, zumindest soll da wohl mal auch ein genauerer Blick in dem laufenden Prozess auch draufgeworfen worden sein. Gartlage deswegen tiefer gelegt, damit man diese Kaltluftschneise-Kriterien halt einhält. Das ist ja immer so ein bisschen das Problem dort gewesen, Thema Naturschutz. Die Fledermaus, die ja dann auch teilweise daran beteiligt war, dass die Trainingszentrumspläne Schwierigkeiten gekriegt haben oder verhindert worden sind. Ja, und beim Limberg ja die große Frage, warum eigentlich nicht? Da ist ja Platz ohne Ende und es sind Sportflächen ausgewiesen, aber offensichtlich hat die Stadt ja dort andere Ideen.
Also wir hatten ja ein Pressegespräch kürzlich, als die Beschlussvorlage nochmal präsentiert worden ist. Und da, ich glaube, Benjamin, du warst auch dabei. Wir haben nochmal danach gefragt, auch nach den alternativen Standorten. Und da hat Katharina Pötter, die Oberbürgermeisterin, ziemlich deutlich abgewunken und gesagt, ja, am Limberg gibt es diese Flächen, aber das ist Gewerbegebiet, emissionsfreies Gewerbegebiet. Und die Stadt hat eben die große Hoffnung, dass, wenn es wieder einen wirtschaftlichen Aufschwung gibt, man dort dieses Gewerbegebiet, dass man nicht wie sonst so oft hinterherhängt und sagt, jetzt bräuchten wir Fläche, wo haben wir denn sie, sondern dass man mal Fläche vorhält.
Bisher ist ja noch keine Schlangenbildung gesehen worden, das muss man auch sagen.
Ja, das Spannende ist ja auch, dass die Frage ist, ob denn Büroflächen die Nachfrage der Zukunft sind. Ne? Also wenn wir jetzt irgendwie Corona, Homeoffice, diese ganzen Trends, gefühlt hat jeder Laden zu viel Bürofläche, weil die Leute gar nicht mehr so richtig da sind.
Wir schmeißen im Moment alles das rein, was so an Halbwissen vorhanden ist, das muss man mal sagen. Ja. Dahinter steht aber die ernsthafte Frage, warum ist nicht über eine Alternative oder warum hat man zumindest, wenn es Überlegungen gab, sie nicht öffentlich gemacht? Und das wäre auch eine Frage an dich, Helmut. Du hast hier in Osnabrück für den VfL und die Stadt auch schon mal relativ weit solche Konzeptionen für Trainingszentren gemacht, am Limbeck im Übrigen auch. Und natürlich ist ein Trainingszentrum kein Stadion. Aber nochmal die Frage, offene Frage, ist es nicht in mancherlei Hinsicht ein Vorteil, wenn man ein neues Stadion baut?
Also diese Überlegung habe ich mit dem damaligen Oberbürgermeister Boris Pistorius gemacht, was den Limberg und so weiter. Diese Vorlage muss ich mir immer... Das waren Top-Gespräche, weil wir dort an der Stelle in der Gesamtphase, fällt mir jetzt so wieder ein, das verkauft wurde und der obere Teil als Gewerbefläche gegenüber dem Bund und der untere Teil als Sportfläche. Und dadurch kam dann die Idee, da entsprechendes Leistungszentrum, weil wir ja groß geworden waren auf der Straße gegenüber 74 unter Ochs, haben wir da ja trainiert. So, das eben nur nebenbei. Ich glaube, der entscheidende Punkt bei dieser ganzen Geschichte, wenn ich es vergleiche mit anderen Entwicklungen in der Infrastruktur vor Ort, ob das jetzt Darmstadt ist etc. pp., wo ich ja auch mal ein paar Tage gewesen bin, dann hat man hier ein bisschen und verfolgt das ein bisschen intensiver. Und Hannover mit Kind und 96, die ganze Geschichte. Fakt ist, im Vergleich zu der Situation hier in Osnabrück und jetzt auch mit der näher erlebten Situation in Münster. Man diskutiert über einen Standort Bremer Brücke und eine Verlagerung hat aber keine konkreten, klaren Kisten, ja, keine klaren Vorgaben, wie die Inhalte aussehen, sondern ja, wo den Standort, dass man sagen kann, das ist die Alternative. Da wird drüber diskutiert, könnte und hin und her und da geht nicht. Es gibt, als Beispiel in Münster haben die an der einen konkreten Plan gemacht und konnten alle über. Hier wird über die Bremer Brücke, über
also
Pläne.
Also einen konkreten Plan auch über Alternativen, um das klarzustellen.
Ja, ja, also an der gleichen Stelle, die Bedingungen erfüllten, dass man wettbewerbsfähig ist von der Infrastruktur. Aber hier, so wie ich das mit der Entfernung mitbekomme, wird über einen anderen Standort diskutiert und könnte und hin und her, aber nichts Greifbares. Das bedeutet, sag ich jetzt mal, für mich in der Wahrnehmung ist das Originalpolitik. Wir reden über was, aber machen tun wir erstmal nicht. Sachentscheidungen können wir nicht fällen.
Ja, ich glaube, aktuell ist die Diskussion über die alternativen Standorte gar nicht vorhanden. Also
ja,
das
genau.
Ist ein bisschen anders, denn was du gesagt hast, Harald, ja, das sind alles ja Dinge gewesen, die in der Vergangenheit eine Rolle gespielt haben, immer mal wieder in den Überlegungen. Die Pläne waren mal mehr oder weniger konkret. Man hat die mehr oder weniger auch geprüft. Wenn ich mal meine persönliche Meinung vielleicht sagen darf, weil du ja vorhin gefragt hast, was ist denn aktuell mit den, warum prüft man diese alternativen Standorte nicht? Warum geht man da nicht hin? Da gibt es natürlich viele Begründungen, die in den letzten Wochen und Monaten gefallen sind in Gesprächen, wie Thema Nachhaltigkeit, der Standort, das ist wunderbar, der Mythos Bremer Brücke. Man geht dahin, verwurzelt im Stadtteil und so weiter. Ich glaube aber persönlich, dass neben einerseits den Kosten, die man immer wieder anführt, die für Erschließung und so weiter notwendig wären und die dann deutlich höher liegen würden, dass neben diesen Kosten der Faktor Zeit eine ganz entscheidende Rolle spielt. Denn man müsste jetzt suchen, denn wie Sie schon gesagt haben, aktuell ist es nicht so, dass man sagt, da haben wir eine Alternative und da haben wir das schon ausgelotet. Man müsste also suchen. Man müsste dann gucken, was ist dort realisierbar? Man müsste eine Planung in Auftrag geben und. Das würde sich also sehr, sehr lange hinziehen. Und um ganz ehrlich zu sein, wir waren ja auch alle jetzt in der letzten Zeit im Stadion. Wir haben das gesehen, wie die Ostkurve schon abgedeckt worden ist, das Dach. Wie marode es darunter auch ist, wissen wir auch, haben wir gehört. Die Tribünen, wie die rausfallen zum Teil, also die Steine rausbröckeln. Und man sieht schon unter dem Dach der Süd, wie die Holzleinbinder abgestürzt werden. Ich glaube, es ist auch ein Faktor Zeit, den der VfL, beziehungsweise den man aktuell nicht hat. Denn so ein Neubau mit jetzt suchen, planen, dann kann Anwohner, oder beziehungsweise dann können nicht nur die Anwohner klagen gegen Pläne, sondern dann können alle Bürger klagen gegen diese Pläne. Also man muss da
neuer
Bebauungsplan, hier kann man im alten Bebauungsplan bleiben. Da ist es schon deutlich schwieriger, und also mit einer Klage dagegen vorzugehen. Und ja, ich glaube, das sind alles, das ist der entscheidende Faktor, ist dieser Faktor Zeit. dass man Angst hat, dass in dieser Zeit, die das dauern würde, einem die Bremer Brücke, ja, wegrutscht.
Du willst wissen, wie die Folge weitergeht? Das Brückengeflüster gibt's ab jetzt zusammen mit allen Vereinsinfos und Streams als VfL-Abo der NOZ. Freu dich auf alle Folgen in voller Länge und sicher dir zum Weiterhören einfach deinen kostenlosen Probemonat auf noz.de/abo-vfl oder klicke einfach auf den Link in den Shownotes. Viel Spaß!